Hier ist Big Post Game und dieser Podcast wird präsentiert von Tissot, der Schweizer Uhrenmarke für alle Basketballfans. Als Partner der FIBA und offizieller NBA-Zeitnehmer ist Basketball für Tissot mehr als nur Sport, vom Tip-Off bis zur Crunch-Time, sondern Lifestyle. Die sportliche Kollektion mit eigenen NBA-Uhren spiegelt das perfekt wider. Schaut mal rein unter www.tissotwatches.com. Und jetzt geht's los. Es fühlt sich an wie auf dem Rummel, denn das Transferkarussell nimmt Fahrt auf in der BBL. Und dazu erstmal zu unserem Podcast hier ein sportliches Willkommen. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Und schön, Robert, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Oder soll ich ab jetzt Roberto sagen?
Ich habe schon noch das italienische Feeling. Ciao, Stacchi. Ja, eine Woche Urlaub, ja, war keine ganze Woche, ein paar Tage nochmal Sonne abgestaubt. Ja, aber natürlich auch das Transferfenster bzw. Transferkarussell in der BBL verfolgt, weil da geistern ja schon, ja, sagen wir mal, bekannte Namen durch die Liga. Also wir haben einen Pat Miller, der ja mittlerweile offiziell ist, geht zurück nach Bamberg, ehemals Ratiopharm Ulm, und wir haben das Thema Nils Giffey und Bayern München.
Genau, dann haben wir natürlich auch noch den MBC mit dabei, wo wir ein bisschen drüber sprechen wollen. Da gab es ja auch den ein oder anderen Wechsel. Bei Bamberg wird der Umbruch angekündigt während der Länderspielpause, die ja dann eigentlich schon angefangen hat, weil der letzte BBL-Spieltag davor gespielt ist. Also sehr viel Interessantes, über das wir heute sprechen wollen, über das Transferkarussell. Das ist so ein bisschen unser roter Faden, über den wir heute sprechen wollen. Für mich ist es auch ganz gut, dass sich mein Audio wieder einigermaßen gut anhört, hier aus Ludwigsburg, aus meinem Studio raus. Ist das ein bisschen angenehmer als aus dem Keller in Alicante. Auch das habt ihr, glaube ich, ganz gut überstanden. Sorry nochmal an der Stelle für die schlechte Audioqualität bei der letzten Folge. Es ist halt nicht immer alles ganz easy zu lösen. Gut, Robert, wie gesagt, wir haben viel zu besprechen, deswegen würde ich sagen, wir starten direkt mal rein. Die ersten Nachverpflichtungen trudeln ja rein. Eine davon wird es höchstwahrscheinlich, bestätigt ist es noch nicht, beim FC Bayern Basketball geben. Wir sprechen über das Courtside-Live-Spiel, sprechen später über den wahrscheinlich sehr prominenten Neuzugang der FC Bayern Basketball. Erstmal im Spiel gegen Medi Bayreuth mit 81-68 gewonnen. Du bist direkt aus Italien in die Halle gefahren, um dir da nichts entgehen zu lassen. Was konntest du für ein Spiel beobachten?
Ja, es war so, dass das erwartete Spiel nach so einem Euroleague Sieg. Die Bayern haben ja am Donnerstag gegen Anadolu Efes auch ihren ersten Sieg in der Euroleague eingefahren. Und dann war es, ja, wie erwartet, das Spiel, bei dem die Bayern in der ersten Halbzeit ja das Konzentrationslevel nicht eben immer bei 100% hatten. Da waren 10 oder 11 Ballverluste bis zur Pause schon dabei. Bayreuth sogar in Führung zur Halbzeit. Aber dann das dritte Viertel ging dann, ich glaube, mit 20 Punkten fast Differenz an die Bayern. Da hat Cash Winston zunächst aufgedreht, dann zwei Walden-Dreier. Und dann war das Ergebnis ja schnell bei plus 20 für die Bayern. Und dann ist es mehr oder minder ausgetrudelt. Ja, die Bayern sind ihrer Favoritenrolle gegen Medi Bayreuth gerecht geworden. Ich glaube, Medi konnte noch nie im Audidom gewinnen in der Liga. Und ja, dabei ist es auch am Sonntagabend geblieben.
Ja, ich habe mit Begeisterung, muss ich wirklich sagen, weil ich mich so gefreut habe, wahrgenommen, dass Paul Zipser das erste Mal in dieser Saison mal wieder zweistellig gescored hat. Ich glaube, das erste Mal überhaupt seit seiner OP da. Sehr cool, dass der wieder einigermaßen hergestellt ist und dass es da auch weiterhin vorangeht für ihn, finde ich sehr cool. Auch einen guten Plus-Minus-Wert von plus 17 gehabt, also auch in der wichtigen Phase mit auf dem Feld gestanden. Alles in allem, die Münchner, du hast es schon gesagt, ein bisschen am Anfang mit Konzentrationsproblemen, hatte natürlich mit diesem Euroleague-Spiel unter der Woche zu tun, den Champion geschlagen. Was hast du da für eine Partie gesehen? Was hat da den FC Bayern ausgemacht, oder wo geht's hin mit dem FC Bayern in der Euroleague, wenn wir das vielleicht kurz thematisieren?
Wo geht's hin? Das ist eine sehr gute Frage. Die Bayern haben sich zunächst mal mit diesem 0-5-Start eine ganz schöne Hypothek aufgebaut. 0-5, das musst du erstmal wieder wegwuppen. Umso wichtiger war es jetzt wirklich auch mal ein knappes Spiel zu gewinnen, wie es dann eben gegen Anadolu Efes gelungen ist. Und ich glaube, man hat gegen Efes, jetzt auch gegen Bayreuth gesehen, dass Isaac Bonga tatsächlich so ein bisschen ein Gamechanger sein kann für die Bayern, weil er ermöglicht es eben durch seine Rebounding-Qualitäten, vor allem eben schnelles Spiel zu ermöglichen. Und das ist das, was den Bayern ja gefehlt hat. Ich bin mir zwar nicht so sicher, ob einzig und allein die Anwesenheit von Isibonga das Spiel beschleunigt, aber es ist augenscheinlich, dass die Bayern schneller spielen, seitdem er dabei ist, weil sie eben defensiv den ein oder anderen Stop mehr bekommen und davon profitieren wiederum andere Spieler, Andy Obst allen voran, der auch mal aus der Transition einen Dreier bekommt. Ja, und das Ganze wirkte schon jetzt deutlich besser im Flow. Ja, die Bayern, glaube ich, sind froh, den ersten Euroleague-Sieg in der Tasche zu haben. Sie werden sich ein bisschen ärgern, dass sie dieses Mailand-Spiel liegen gelassen haben oder dass sie in Bologna verloren haben. 1-5. Man hätte wahrscheinlich lieber ein 2-4 oder sogar ein 3-3. Na, jetzt muss man eben diesen Berg nach oben klettern und die nächste Chance gibt es ja schon am Donnerstag in Berlin gegen Alba im deutschen Duell. Da muss aus dem Bayern-Sicht der zweite Sieg her.
Ja, interessantes Thema, das du angesprochen hast, damit Isibonga. Es ist ja nicht immer an den Zahlen 1A abzulesen. Auch in diesem Spiel 2 Punkte, 6 Rebounds, 4 Assists. Das ist alles gut, das ist alles sehr, sehr ordentlich. Aber jetzt nichts, was dich irgendwie vom Hocker haut. Du sagst aber Game Changer. Das finde ich mega interessant, weil du eben auch den Effekt auf die Mannschaft merkst. Du hast auch gemerkt, dieser Mannschaft fehlt bisher ein Puzzleteil. Es könnte Isak Bonga sein. Ob es das dann tatsächlich schlussendlich auch wirklich ist, das müssen wir noch im weiteren Saisonverlauf beobachten. Aber wenn da so eine Schlüsselposition fehlt, dann gibt es eben auch größere Probleme. Und die hatten die Bayern definitiv, gerade in der Euroleague wird das dann halt, weil die Liga so stark und so, so eng und so kompetitiv ist, sehr viel krasser und härter und erbarmungsloser aufgedeckt, dass da einfach irgendwas im Argen ist.
Ja, absolut. Und noch ein Wort zu Isibonga, Stucky. Der Typ ist einfach ein wandelndes Mismatch. Ich habe ihn jetzt gegen Mehdi Bayreuth das erste Mal wieder live in der Halle gesehen, seit seinen Frankfurter Zeiten. Und ja, der Typ, unfassbar groß, das wissen wir, lange Arme und aber auch dieses Ballhandling, diese Übersicht. Er geht eben in den Post und hat dann eben die Möglichkeiten, über den Gegenspieler zu passen oder sich mit einem Spin-Move da um den rumzudrehen und dann den Bodenpass zu spielen auf den Center. Freddie Gillespie allen voran, der profitiert ganz ungemein von der Anwesenheit von Isak Bonga. Also ich glaube, dass Bonga eine ganz wichtige Rolle spielen wird in der weiteren Saison der Bayern, weil er eben auch taktisch ganz viele Möglichkeiten eröffnet. Man kann ganz groß spielen, indem man ihn auf die 2 schiebt. Man kann ihn sogar auf die 4 schieben. Also da hat Andreas Hinkieri ganz viele Möglichkeiten und das, glaube ich, wird für die Bayern vor allem im nationalen Wettbewerb, weil erstes Ziel ist und bleibt die deutsche Meisterschaft, aber auch in der Euroleague noch ganz, ganz spannend zu sehen sein, wie er sich weiterentwickelt, wie er dem Team hilft. Auffällig war jetzt einfach, dass sich das Spieltempo der Bayern erhöht hat, ja, was dem einfach den Rhythmus nahezu aller Spieler eben gut getan hat.
Ja, es ist auch so eine Schlüsselposition, die er ja auch innehaben soll. Ein guter Point Guard macht mit einem Team, es ist fast wie ein guter Coach, der kann auch aus einem mäßigen Team ein sehr gutes machen oder aus einem mäßigen Team ein gutes machen. Auch der Point Guard ist so eine Schlüsselposition aus meiner Sicht. Wenn du einen richtig guten Point Guard hast, der den Takt der Mannschaft kennt, der weiß, welcher Spieler wie den Ball braucht, der auch die Temposteuerung auch entsprechend gehen kann, dann ist das eine ganz wertvolle Position, die die Gesamtmannschaft sogar noch ein Stück weit besser machen kann als er als Einzelperson. Weißt du, was ich meine? Also, dass er das durch seine Anwesenheit sein könnte, dass die Bayern noch besser werden und nicht nur die Zahlen, die er liefert, sondern die komplette Rotation dadurch besser werden kann. Werden wir beobachten, das sind natürlich sehr hohe Ansprüche, die wir da direkt an Isibonga aus der Verletzung kommend anmelden. Aber ich muss ehrlich sagen, das würde ich sehr gerne sehen. Und entsprechend hat er auch das Potenzial dafür. Wir werden dann sehen, inwieweit das gut zusammenpasst. Jetzt hat es auf jeden Fall in diesem Spiel gegen Bayreuth ganz gut gepasst. Lass uns kurz die Bayern noch abschließen, bevor wir noch ein, zwei Sätzchen über Bayreuth sprechen. Da haben wir schon eines unserer großen Themen in dieser Folge, nämlich das Transferkarussell. Man hat es gehört, unter der Woche wurde es von einem spanischen Magazin oder von einer spanischen Sportpresse geleakt, dass Nils Giffey zu den Bayern wechseln soll. Aktuell noch bei Murcia unter Vertrag. Was ist da dran? Du hast gleich geschrieben, du hast dich über deine Quellen erkundigt, hast gesagt, ich kann das bestätigen, das wird so kommen. Ist das so?
Das ist noch Stand heute auch immer der Stand meiner Information, dass Nils Giffey in der kommenden Woche nach München reisen wird, dort den Medizincheck absolvieren wird und dann auch bei den Bayern unterschreiben wird und offenbar länger als nur bis zum Saisonende, also mindestens über 2 Jahre. Und die deutsche Rotation dann eben nochmal verbreitern, verstärken wird, weil die hat sich dann schon gewaschen. Das ist, finde ich, ein ganz witziges Thema. Als wir zu Saisonbeginn oder vor Saisonbeginn gesprochen haben und die Bayern haben Djedovic und Radosevic mit deutschem Pass abgegeben und man dachte, ohoho, die Bayern wollten sich auf Deutsch doch verbessern und jetzt steht da ein Nick Weiler-Babb, ein Isi Bonga, gegebenenfalls ein Nils Giffey, ein Andy Obst, ein Paul Zipser, ein Elias Harris, ein Niklas Wimberg, ein Jason George. Also das ist schon in Sachen deutsche Rotation vermutlich das Nonplusultra in der BBL und ich würde sagen, erhöht den Druck nochmal auf die Bayern, wirklich deutscher Meister werden zu müssen. Vor allem jetzt, da es die letzten Jahre ja nicht geklappt hat, also die Bayern haben jetzt dann eigentlich, selbst wenn sie Giffey noch holen, keine Argumente mehr, um zu sagen, in der BBL, alles andere außer der Titel wäre eigentlich eine Enttäuschung.
Ja, viele Alba-Fans haben natürlich ein langes Gesicht gemacht, die konnten sich das gar nicht vorstellen, der Ur-Berliner Nils Giffey in München. Du hast nach einer Bestätigung gefragt bei den Bayern, die gab es erstmal noch nicht, da wird also noch viel unter Vorhang verhandelt, beziehungsweise gemacht. Die Verhandlungen sollen schon abgeschlossen sein und dann ist er da der neue Spieler bei den Bayern. Jetzt war mein erster Gedanke, Nils Giffey bringt auf jeden Fall eine richtig gute Qualität mit. Das haben wir vor allem im Eurobasket-Sommer gesehen. Die letzte Saison bei Jalgiris war nicht ganz so glücklich für ihn. Aber bei der Eurobasket haben wir gesehen, dass er auf europäischem Top-Level sehr wertvolle Minuten liefern kann, einfach weil er diesen Standard liefert. Der liefert dir eine ganz sichere Basis, macht wenig Fehler, macht sehr viele Sachen richtig, muss nicht selbst scoren, um gut zu sein, um der Mannschaft weiterzuhelfen, ist ein klasse Defender, kann die offenen und vor allem die aus dem Catch and Shoot reinschießen von hinter der Dreierlinie und gibt der Mannschaft halt auch ein ganz gutes Gefühl, macht auch diese Extraarbeit, diese Drecksarbeit häufig. Aber passt der bei den Bayern überhaupt rein? Was macht da, wie macht das Sinn, dass Nils Giffey so einen Spieler von seinem Format jetzt nochmal nachverpflichtet wurde, wo du beispielsweise auf dieser Position einen Vlado Lucic oder andere Spieler hast?
Ja, die Frage habe ich mir tatsächlich ausgestellt, die Frage nach dem Zeitpunkt, nach dem Warum. Weil Nils Giffey ja vereinslos war, bevor er während der laufenden Saison in Murcia eben diesen Kurzzeitvertrag unterschrieben hat. Wieso holen ihn die Bayern nicht schon eher, wenn sie ihn haben wollen, als Bonga zum Beispiel noch verletzt war und Elias Harris noch nicht dabei war, sondern sie holen ihn jetzt. Es geht eben auch scheinbar noch darum, Buyout, der geleistet werden muss, das noch nebenher steht im Raum, dass Nils Giffey den offenbar selbst begleicht an Murcia, um eben früher aus dem Vertrag rauszukommen. Andernfalls müsste man das Ende dieses Kurzzeitvertrags noch abwarten und dann könnte er so zu den Bayern wechseln. Ich glaube, dass ganz viel die Personalie Vlado Lucic dort mit reinspielt. Denn Vlado Lucic, wenn man ihn spielen sieht, er zeigt aufsteigende Form, aber er ist, glaube ich, noch lange nicht der Alte aus dieser Euroleague First Team Saison, die er gespielt hat. Und das liegt meiner Ansicht nach sehr viel am Körperlichen. Lucic hat zu kämpfen mit Rückenproblemen seit langem, hat jetzt den Sommer gespielt mit der Eurobasket, ganz, ganz wenig Pause gehabt. Jetzt kamen die Verletzungsangelegenheiten von Bonga und Harris dazu. Das heißt, Lucic musste natürlich dort wieder mehr spielen, weil genau aus seiner Position beispielsweise ein Bonga ausgefallen ist. Und das ist dann so eine Spirale, die sich weiter dreht. Und ich könnte mir vorstellen, dass Nils Giffey eben genau dort eben Belastungsspitzen abfedern soll und den Kader eben nochmal verbreitern soll. Und er kann die 3 spielen. Und dort sehe ich durchaus Optionen für die Bayern, dass sie dort auch Bedarf haben.
Ja, auch für Smallball auf der 4 ist er gut zu haben. Nisgefei sehr vielfältig einsetzbar. Also das ist der Hintergrund dieser Verpflichtung der Bayern, die so kommen wird. Die behalten wir uns noch ein bisschen im Hinterkopf, denn auch in der Tissot Overtime werden wir da gleich nochmal drüber sprechen, über die Personalie Nils Giffey, denn da wird es nämlich über das Nationalmannschaftsfenster gehen, wo auch Nils Giffey übrigens für nominiert wurde. Wie gesagt, werden wir gleich in der Tissot Overtime zum Abschluss dieser Folge nochmal drüber sprechen. Dann lass uns jetzt von den Bayern wegkommen, rüberschwenken zu Medi Bayreuth. Die haben verloren gegen die Bayern, die stehen bisher ganz ordentlich, würde ich sagen, für die Verhältnisse, wie wir sie vor der Saison eingeschätzt haben. 2 Siege bei 4 Niederlagen, Platz 11. Auch die haben nachverpflichtet. Jared West ist gekommen aus China. Was hast du da für eine Mannschaft gesehen?
Ich habe eine Mannschaft gesehen, die wirklich einen ordentlichen Job gemacht hat. Lars Marcel hat es auch gesagt, er war über 3 Viertel wirklich zufrieden. Viertel Nummer 3 ging eben mit 28-6 an die Bayern. Und dort hat Medi aufgehört, als Mannschaft zu spielen, und sie haben ganz viel 1-gegen-1 gespielt, Würfe erzwungen. Klar haben die Bayern auch defensiv angezogen, das muss man natürlich auch sagen. Das hat es den Bayreuthern erschwert, als Team gute Würfe zu bekommen. Aber die anderen 3 Viertel, die Viertel 2 und 4, haben sie beispielsweise sogar gewonnen, waren das echt gute Ansätze. Das war Teamplay, das war Pick and Roll. Die Center haben profitiert von guten Abendspielen. Nat Diallo beispielsweise hat das beste Saisonspiel gemacht. 12 Punkte, 3 Rebounds in 12 Minuten, 6 von 8 aus dem Feld, inklusive eines Poster-Dunkings. Also das sind schon gute Ansätze da. Medi geht jetzt mit 2 Siegen aus 6 Spielen in die Länderspielpause. Ich denke, damit kann man leben. Ich persönlich hatte sie vor der Saison als eines der schwächeren Teams der Liga gesehen. Das heißt, für meine Erwartungen überperformen sie. Und jetzt geht es eben darum, Jared West zu integrieren. Der hat mir jetzt in diesem Auftritt ganz gut gefallen. Offensiv noch wenig Rhythmus, wenig integriert, aber defensiv bissig. Ein harter Verteidiger auf der Guard-Position. Also ich glaube, der kann dem Team neben Brandon Childress, der offensiv sehr dominant ist, ein ganz gutes weiteres Puzzlestück eben sein.
Ja, und für Medi geht's ja dann auch nach der Länderspielpause gegen Braunschweig. Das ist sicherlich ein ganz wichtiges Spiel, genauso wie das Spiel danach dann gegen den MBC. Und dann geht's wieder nach München, und zwar zum Pokal-Viertelfinale dann am 4. Dezember. Das ist das nächste Programm, das Medi Bayreuth da auf die Schulter nimmt. Jetzt aber erstmal eine ausgeprägtere Pause für die Bayreuther, eben wegen des Länderspielfensters. Ich glaube, da können auch alle mal so ein bisschen durchatmen. Diese Länderspielfenster haben schon auch ihr Positives für ganz viele Spieler. Das vernachlässigt man häufig. Man hat sich auch viel darüber beschwert, und dann sind die Deutschen da unterwegs und weiß ich nicht was. Aber es hat, glaube ich, auch einen ganz großen Vorteil für sehr, sehr viele Mannschaften, gerade bei den kleineren Clubs in der Bundesliga, dass man da mal so ein bisschen durchatmen kann und sich da dann neu sortieren, an Schwächen arbeiten, an denen man sonst nicht arbeiten kann, weil es einfach nicht ins Trainingsprogramm unter der Woche passt. Das ist also vielleicht eine ganz gute Chance da für Medi, dran zu schrauben. Dann würde ich sagen, lass uns weitergehen zum nächsten Spiel. Rostock Seawolves gegen Brose Bamberg. Bamberg schnappt sich den ersten Saisonsieg mit 97-86, gewinnen sie in Rostock. Unfassbar wichtig, glaube ich, für die Bamberger, dass sie endlich gewonnen haben.
Ja, gar keine Frage, Staki. Das war unfassbar wichtig. Und vor allem sind sie eben in der entscheidenden Phase des Spiels diesmal nicht eingebrochen. Sie haben das 4. Viertel gewonnen. Es war ein Spiel auf Messerschneide nach 30 Minuten. Da waren sie nur 3 Punkte vor. Sie haben zwar den größten Teil des Spiels eben geführt, haben aber auch schon eine 2-stellige Führung in der ersten Halbzeit wieder verspielt gehabt. Da dachte ich, vielleicht kippt das wieder zu Ungunsten der Bamberger. Aber nein, sie gewinnen die Viertel 3 und 4. Das 4. sogar relativ deutlich mit 25-17. Eben ohne Justin Wright Foreman, eben aber als Team. Und ich glaube, das wird der Mannschaft extrem weiterhelfen. Vielleicht ist es einfach dieser bekannte Knoten, der jetzt einfach mal aufgehen musste für Brose Bamberg. Also unfassbar wichtig, jetzt vor der Länderspielpause noch diesen ersten Sieg eingefahren zu haben. Und dann eben auch als Team überzeugt zu haben. Ich meine, 24 Assists bei nur 8 Turnovern, das haben wir jetzt in der Saison von Brose Bamberg noch nicht so häufig gesehen.
Stimmt, stimmt. Und der Sieg war ganz sicher sehr wichtig. Gerade was du angesprochen hast, ohne Wright Foreman war, wenn wir da ein bisschen in die Analyse gehen, für mich interessant zu sehen, dass die Bamberger bewusst darauf gesetzt haben, sehr viel teamorientierteren Basketball zu spielen, als wir das bisher in der Saison gesehen haben. Also es ist wirklich extrem bemerkenswert gewesen, wie viele Extrapässe gespielt wurden, wie oft der freie Mann in der Ecke gesucht wurde. Also, dass da wirklich so ein Ruck durch die Mannschaft gegangen zu sein scheint. Ist das richtig? Egal. Wir sind ja nicht beim Deutschseminar. Es ist dieses Zusammenspiel bemerkbar gewesen, dass jeder nach dem anderen geguckt hat, gesehen hat, hey, es hat so nicht funktioniert, dass wenn wir da einen Spieler drin haben, der so ein hohes Schussvolumen hat, wir müssen das anders machen. Und ich fand, das war sehr gut zu beobachten. Das haben die Bamberger gut gemacht. Gerade in der Phase, in der es gut lief, hat man genau das gesehen. Wurde so ein bisschen kleinteiliger. Oft wurde der Gameplan nicht perfekt umgesetzt. Sie wollten viel über Inside gehen. Als sie das nicht mehr gemacht haben, als sie das so ein bisschen vernachlässigt haben, kam dann Rostock auch wieder ran. Also auch die Rostocker mit einer guten kämpferischen Partie. Alles in allem aber die Bamberger irgendwie ein bisschen readier in dem Spiel. Merkt man an den Rebounds, haben das Rebound-Duell deutlich gewonnen, 35 zu 25 und auch dadurch und durch die wenigen Turnover, die du schon angesprochen hast, haben sie sich mit 66 zu 50 Field Goals ein deutliches Field Goal Plus erarbeitet, also 16 Mal mehr auf den Korb geworfen als der Gegner. Und das war dann ein Schlüssel zum Erfolg, weil Rostock gute Quoten hatte. Und das ist vielleicht ein ganz guter Schwung rüber zum defensiven Ende der Bamberger, weil das, muss ich sagen, hat mir nicht wirklich gut gefallen. Gerade zu Beginn der Begegnung hat man häufig eine Mittelpenetration kassiert, wo dann ein ganz leichter Layup daraus entstanden ist, was normalerweise die Coaches dir schon in der D-Jugend dich einen Kopf kürzer machen, wenn das passiert. Das waren so Kleinigkeiten. Und wenn man da zwischen den Zeilen liest und das so versucht, ein bisschen zu interpretieren, dann waren die defensiv noch nicht auf der Höhe, auf der sie sein möchten. Das war also defensiv aus meiner Sicht kein gutes Spiel von Bamberg, deswegen auch die guten Quoten bei den Rostockern damit zu erklären. Obwohl wenig Assists gespielt wurden bei Rostock. Also es ist irgendwie so, offensiv hat man einen Fortschritt gesehen, defensiv hat es mir da gefehlt. Weiß nicht, wie es dir da ging.
Ja, würde ich dir zustimmen. Und ich glaube, Stucky, das ist eine ganz gute Überleitung zur Nachverpflichtung von Brose Bamberg. Denn sie holen Patrick Miller,
ja,
den wir noch aus Ulmer Zeiten kennen, eben zurück in die Liga. Und dort sagt Oren Amiel, er wird unsere Verteidigung stabilisieren. Wichtiger Punkt. Und für andere gute Würfe kreieren. Könnte man jetzt auch als kleinen Seitenhieb gegen Justin Wright Foreman noch interpretieren, der ja jetzt weniger für andere gute Würfe kreiert hat, sondern mehr für sich nur teilweise gute.
Und Karin Jauskas ebenfalls ein Point Guard ist, der eher der Shoot-First anstatt der Pass-First-Point Guard ist.
Ja, Karin Jauskas ist so ein Mittelding irgendwie. Ein Shooter sehe ich in ihm nicht.
Nee, gar nicht. Also er hat keinen guten Wurf. Das meinte ich damit nicht. Aber er schaut nach seinem eigenen Wurf zuerst, bevor er nach
dem
Spieler kommt.
Ja,
so
richtig.
War das gemeint.
Genau. Und ich glaube, da könnte Pat Miller ganz gut reinpassen als in dieses Anforderungsprofil. Das ist ja eh immer schwierig. Wo kriegst du während der Saison einen potenziellen Starting Point Guard her? Ja, das ist nicht so einfach, aber
der Patrick Miller, der auch noch da reinpasst. Also,
der gut reinpasst.
Du kannst schon irgendeinen holen, aber der muss halt genau auf diese Bamberger Mannschaft passen. So ein bisschen
genau
wie Isi Bonga bei den Bayern.
Genau, und den haben sie jetzt gefunden, denn er war eben vereinslos und hat letzte Saison bei Juventus Utena gespielt. Da dürften bei den Bamberger Fans die Alarmglocken losgehen. Das war nämlich genau die Mannschaft, die vergangene Saison, die Bamberger aus der Quali zur Basketball Champions League geworfen hat. Kleiner Nebenfakt. Weißt du, wer damals Topscorer war für Juventus Utena?
Ich schätze mal Pat Miller.
Mit 27 Punkten. Also der weiß auch, wo der Korb hängt. Ich glaube, das erhoffen sich die Bamberger auch. Einfach so ein starkes Gesamtpaket, einen physisch starken Guard, der jetzt nicht so balldominant ist, wie es Justin Wright Foreman war, sondern eben ein bisschen Teamplayer, der auch Scoring geben kann, aber der auch in der Defense den Laden ein bisschen zusammenhält. Ich glaube, das könnte eine ganz gute Verpflichtung gewesen sein von Brose Bamberg.
Ja, werden wir dann sehen, wo das Ganze noch hinführt. Wie gesagt, in der Offense braucht es genau das, eigentlich, was er als Anforderungsprofil mitbringt. Defensiv können wir nur darauf hoffen, dass es da auch besser wird bei den Bambergern. Das war also auf jeden Fall noch nicht mit der letzten Härte gespielt gegen die Rostocker, wie wir das ja von einer guten Bamberger Mannschaft erwarten, von einem Playoff-Contender erwarten können sollten. So. Das also mal hierzu. Die Bamberger übrigens mit 46 Points in the Paint, also in Korbnähe abgeschlossen, 46 Punkte da gemacht. Gerade Solomon Young mit einem richtig guten Spiel, Chris Hengfelder mit einem vernünftigen Spiel, nicht ganz so gute Quoten. Aber das sind alles Jungs, die da auch in Korbnähe abgeschlossen haben, genauso wie auch Gabriel Chachachvili, auch der mit 12 Punkten. Also die Big Man Garde, das hat sich Orhun Amiel da sehr gut ausgeguckt, war überzeugend gegen die Rostock Seawolves, über die wir jetzt sprechen wollten. Die sind super gestartet in die Saison, 4-0, haben dann gegen die Albatrosse richtig eins auf den Senkel bekommen, was auch mal passieren kann gegen so eine Top-Euroleague-Mannschaft, und jetzt das zweite Mal verloren. Was ist aus deiner Sicht bei den Rostockern jetzt in diesen beiden Spielen nicht ganz so gut gelaufen wie in den ersten vier?
Ja, ihre Schlüsselspieler haben nicht ganz so gut funktioniert, glaube ich. Allen voran Derek Alston Jr., der hat zwar 17 Punkte gemacht, aber schwach geworfen aus dem Feld. Und ganz wichtig, ihr Point Guard Jaquan Lewis war augenscheinlich nicht im Vollbesitz seiner körperlichen Kräfte. Und wenn dann zwei dieser Stützen in der kleinen Rotation, wie sie Chris Held eben spielen lässt, nicht so funktionieren, dann wird es auch gegen einen, ja, angeschlagenes Brose Bamberg schwierig. Klingt erstmal ein bisschen fast schon überheblich aus Sicht eines Aufsteigers. Der Saisonstart immer noch top für die Rostock Seawolves. Mir war das ein bisschen zu viel 1 gegen 1 Gespiele
Ja.
gegen Bamberg. Da war zu wenig Teamplay. Ich weiß, Rostock lebt von der individuellen Qualität, vor allem ihrer Importspieler. Das war mir jetzt in dem Spiel gegen Bamberg eine Nummer drüber. Vielleicht ein Lerneffekt, den die Seawolves da mitnehmen können.
Ja, bin ich absolut bei dir. Genau so ging es mir auch. Exakt diesen Gedanken hatte ich auch. Ja, du kannst von einer 1 gegen 1 Offensive leben, wenn du da nicht das ganz kreative Playbook hast, was du wahrscheinlich mit dem Aufstiegskader auch nicht spielen lassen könntest. Aber es war dann doch schon sehr viel. Es hat mich häufig an den Ludwigsburger Offensivbasketball erinnert. Und wenn die Seawolves es halt nicht schaffen, schnell zu spielen, sondern dann in Setplay müssen und dann eben über ihre 1 gegen 1 Qualitäten kommen müssen, die sie dann nicht hochprozentig finishen, wie du schon gesagt hast bei Derek Alston, dann bekommt der Aufsteiger Probleme. Aber die sind mit 4 Siegen bisher herausragend gut bedient aus 6 Spielen. Das ist wirklich mega. Ist schon mal ein richtig guter Baustein oder Baustoff für den Klassenerhalt, ist natürlich noch lange nicht geschafft, aber bei den Rostockern sind auf jeden Fall alle Möglichkeiten da, das zu schaffen. Die Qualität im Kader ist auf jeden Fall da, das hat man auch gegen Bamberg gesehen. Dieses Zurückfighten, dann sogar in Führung liegend nochmal, das war alles doch sehr ansehnlich. Also es sieht alles gut aus bei den Rostock Seawolves. Gegen Bamberg darf man verlieren, auch wenn die, wie du gesagt hast, angeschlagen sind. 11 Punkte kannst du auch mal gegen Bamberg verlieren als Aufsteiger. Das ist alles easy. Bei den Rostock Seawolves läuft's. Dieses Mal ist es nicht ganz so gut gelaufen, aber alles in allem trotzdem gute Leistung. Dann nächstes Spiel, wollen wir rüber jumpen. Analyse zu Crailsheim. MBC 119 zu 102. Wow.
Wow. Und vielleicht noch ein größeres Wow, weshalb wir dieses Spiel auch für die Analyse ausgewählt haben, Stacki. Auch beim MBC wird sich eine Nachverpflichtung anbahnen, denn die Weißenfelser müssen ihre Point Guard-Position neu besetzen,
Wow.
müssen oder wollen sie neu besetzen, denn man hat sich getrennt von Lamont Jones. Das ist auch ein spannender Move, wie ich finde.
Ja, absolut. Wir haben Momo Jones hier schon häufiger bei uns im Podcast auch thematisiert. Einer, der dir die ab und zu mal ein Spiel verliert, weil er es übertreibt, aber auch einer, der durchaus die Fähigkeiten hat, die Spiele zu gewinnen. Genau diese 8, 9, 10 Spiele in der Saison, wo wovon er dir ein paar gewinnen kann, die du halt brauchst, um in der Liga zu bleiben. Aber das war's mit den beiden, mit dem MBC und Momo Jones.
Auch ganz spannend, wie es der Club kommuniziert hat. Da wird natürlich auf den Sieg Double Overtime in Würzburg angespielt, wo Momo Jones eben das Spiel, naja, schon fast im Alleingang gewonnen hat. Aber dann wird eben Martin Geißler, der geschäftsführende Gesellschafter, zitiert mit den Worten: In einer Mannschaft dürfen einzelne Spieler nicht über den anderen stehen und schon gar nicht über dem Club. Dazu gehört auch das professionelle Verhalten auf und abseits des Feldes. Deshalb mussten wir reagieren. Das sind deutliche Worte, die schon nahelegen, dass dort einiges vorgefallen sein muss, dass man eben Lamont Jones, den man ja schon kennt aus vergangenen Zeiten in Weißenfels, so früh in der Saison quasi vor die Tür setzt.
Ja, interessant auf jeden Fall. Jetzt also nicht mit dabei, wird man wahrscheinlich dann während der Länderspielpause ersetzen, denke ich mal, oder?
Genau so ist der Plan, so steht es auch in der Pressemitteilung. Ja, der MBC wird die Aufbauposition im Länderspielfenster neu besetzen. Das heißt, auch der MBC auf der Suche nach einem neuen Spielmacher. Bin gespannt, wen die Wölfe da aus dem Hut zaubern. Eine Portion Defense wäre vielleicht gar nicht so verkehrt.
Nett gesagt, auf jeden Fall. Wenn du 119 Punkte fängst, ohne dass es eine Overtime gibt, dann ist das auf jeden Fall naheliegend.
Ja, also wenn du zur Halbzeit schon 67 gefangen hast.
Das ist schon krass, oder?
Das ist schon heavy. Also wir kennen den MBC, ja, es ist Jahr für Jahr das Gleiche. Aber also 119, ja, also Crailsheim hat das gut ausgenutzt, hat gut geworfen von außen, aber die Gegenwehr war eben auch nicht sonderlich hoch. Also die Crailsheimer mit 16 Dreiern, 48% Trefferquote, zusätzlich haben sie noch 33 Freiwürfe gezogen. Ja, also Crailsheim in dem Spiel in allen Belangen überlegen, angeführt von dem überragenden Jaron Lewis im Übrigen, 32 Punkte, 10 Rebounds, 4 Assists, kein einziger Turnover. Effektivitätswert 42, müsste man direkt nachschauen, ob das Bestwert der laufenden Saison ist. Also hochverdient, auch in der Höhe verdient der Sieg für die Hackro Merlins. Der MBC, ja, muss sich irgendwie auch umschauen, wie er sich in der Liga positioniert. Der Blick, die Tendenz geht doch eher leicht nach unten.
Ja, wir haben ja gerade die Defense schon angesprochen. Ich fand es übrigens gut, wie du gerade schon hier über Jaron Lewis gesprochen hast. Das hat sich schon fast nach Starting Five angehört. Ich bin sehr gespannt, ob er es geschafft hat nachher.
Ah, könnte knapp geworden sein.
Schauen wir mal rein später. Aber was auf jeden Fall interessant ist, dass die Hakro Merlins Crailsheim ein schlechteres Defensiv-Rating haben als der MBC aktuell. Auf 100 Angriffe gerechnet bekommen die 121 Körbe, also 121 Punkte. Der MBC nur in Anführungsstrichen 118. Aber das ist beides so weit weg von gut, das ist schon echt spannend. Also das hat mich dann auch nicht wirklich gewundert, dass hier beide Mannschaften in diesem scoring-intensiven Spiel, genau diese beiden Mannschaften in diesem scoring-intensiven Spiel unterwegs waren. Ist es der Befreiungsschlag für die Hakro Merlins Crailsheim? Ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall war es wichtig, überhaupt zu gewinnen und endlich mal wieder zu gewinnen. Ob es die große Befreiung war, werden wir erst in den nächsten, ja, nach der Länderspielpause bewerten können. Es war auf jeden Fall unfassbar wichtig, dass sie mit diesem Sieg in die Länderspielpause reingegangen sind. So lässt sich, glaube ich, nämlich wesentlich einfacher nochmal arbeiten, auch an den Schwächen. Insgesamt bei den Hakro Merlins, ja, wie soll ich sagen, da ist ja immer die Frage, was machst du? Was nimmst du als Bewertungsgrundlage? Die letzten Jahre, dann ist die Saison von den Hakro Merlins aktuell nicht besonders berauschend. Oder nimmst du den Teametat beispielsweise, wo sie immer noch eins von den sehr kleinen Teams in der Liga sind, dann ist die Saison okay. Die Art und Weise, wie sie spielen, sind sie, glaube ich, selbst nicht ganz mit zufrieden. Man merkt, dass die Coaches da immer wieder in der Rotation einiges ändern, dass sie es noch nicht ganz so gut schaffen, Asburn Midgard so einzusetzen, wie er es braucht. Dann gab es ja diese Querelen, wo dann auch der Coach mal Sebastian Gleim nach einem FIBA Europe Cup Spiel mal auf die Trommel gehauen hat und gesagt hat, hier steht keiner über dem anderen. So ein bisschen in die Richtung. Also ich glaube, da muss ich noch vieles zurecht ruckeln bei den Haco Merlins Kreisheim, alles in allem, aber glaube ich eine ordentliche Saison oder eine okaye Saison, die sie bis hierhin spielen, gerade mit dem Blick aufs Budget 2-4 zu stehen, ist in Ordnung, denke ich mal. Beim MBC, die stehen 1-4, ja, muss man auch mal gucken. Auch da muss ich scheinbar noch einiges zurecht ruckeln, oder?
Ja, beim MBC bin ich jetzt sehr gespannt, wer diese Nachverpflichtung sein wird und auch an der Stelle vielleicht noch eine gute Besserung an Sebastian Gleim, der ja nach seiner Corona-Erkrankung noch immer nicht und wieder an der Seitenlinie stehen kann bei den Haco Merlins, wird ja vertreten von seinem Assistenten. Ja, also hoffen wir, dass das bald wieder besser wird. Sebastian Gleim, ja, einer der prägenden Gesichter der Coaches, der deutschen Coaches in der Liga. Ich glaube, der Sieg war wichtig für das Selbstvertrauen, auch mal offensiv so richtig explodiert zu sein. Völlig egal, wer der Gegner war. Die 119 Punkte musst du in der Bundesliga erstmal scoren. Das ist eine richtige Hausnummer. Und ich glaube, die Crailsheimer, bei ihnen zeigt die Formkurve eher nach oben, beim MBC tendenziell ja nach unten. Also ich bin sehr gespannt, wie sich beide Teams nach der Länderspielpause dann präsentieren werden.
Da gehe ich mit. Da bin ich genauso gespannt wie du. Gut, Robert, dann lass uns rübergehen zum Two-Minute-Drill, würde ich sagen. Ulm-Chemnitz machen wir mal zusammen.
Ja, das war auch ein Spiel. Könnte man auch fast noch in die Analyse nehmen, weil auch hier haben wir eine Nachverpflichtung. Das zieht sich wirklich wie so ein kleiner roter Faden durch diesen Spieltag, die neu dabei ist. Auch hier ein alter Bekannter, nämlich Wes Clark ist zurück in Chemnitz und hat mit 17 Punkten und 9 Assists gleich mal ganz gut einen aufgelegt. Hat dann auch gelangt, Overtime-Sieg. 99-93 für die Niners Chemnitz in Ulm, die weiterhin so ein bisschen das Sorgenkind bleiben in der Liga.
Genau. Jonas Richter mit einem richtig guten Spiel. 17 und 13 hat er aufgelegt. Puh. Hat er mal richtig einen rausgeknallt. Insgesamt die Chemnitzer wieder mal, muss man sagen, mit sehr breiter Offensive. Also sehr viele Spieler, die da gescored haben. Fünf Spieler Double Digits, Suschinskas mit 9, Weidemann mit 7 noch hinterher, Lockhart mit 6 und so weiter und so fort. Die Chemnitzer haben sich zurückgefightet in diese Partie, haben die Overtime erzwungen und am Schluss das Ding gewonnen gegen Ulm. Bei den Ulmern gab es ja auch schon jetzt unter der Woche aufsehenserregende News, dass da Matt Mobley entlassen wurde. Da wurde bisher noch nicht nachverpflichtet, oder?
Da wurde noch nicht nachverpflichtet. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da noch was kommt.
Ja, muss eigentlich auch jetzt in der Länderspielpause, oder?
Eigentlich sollte da auch was passieren. Denn vor allem ein Blick in die Spalte mit den Assists, das macht schon ein bisschen Sorgen. 12 Assists nur bei 18 Ballverlusten. Gut, 18 Ballverluste in dem Overtime-Spiel ist viel, kann aber passieren, aber nur 12 Assists bei 30 Field Goals, das ist als Team einfach noch ein bisschen dünn. Ja, Iago dos Santos tal auf, kommt immer besser in Form, dafür Juan Nunez noch nicht so richtig angekommen in der BBL, sehr Turnover-anfällig, der junge Spanier, und das, glaube ich, war auch unterm Strich der Punkt, der den Unterschied zu den Niners ausgemacht hat. Die Niners, du hast es angesprochen, gewohnt stark als Team, 26 Assists, aber nur bei 12 Turnovern. Also mehr als doppelt so viele Assists, ein Drittel Turnover weniger als die Ulmer. Ja, und das macht dann in so einem knappen Spiel schon was aus. Und dann, wenn wir nochmal schauen, eine weitere Zahl, die exorbitant ist, Stucky, Field Goals.
Katastrophe.
Versuche. 92 bei den Niners Chemnitz, 92 Versuche. 68 nur bei Ratio von Ulm. Klar, Freiwurfverhältnis 22-5 zugunsten der Ulmer, das nivelliert das wieder ein bisschen, aber dennoch.
Trotzdem, das ist eine unfassbare
92 Zahl. Würfe abzugeben aus Ulmer Sicht für einen defensiv denkenden Coach wie Anton Gavel, das kann ihm nicht gefallen. Da muss er ansetzen in der Länderspielpause, vielleicht mit neuem Personal. Aber wenn du 92 Würfe abgibst, dann wird es schwer, ein Spiel zu gewinnen.
Ja, vor allem das ganz große Problem bei den Ulmern ist nach wie vor der Rebound. Die haben wieder 19 Offensiv-Rebounds abgegeben an Chemnitz. Insgesamt nur 33 Defensive-Rebounds geholt. Das heißt also 33 zu 19 das Rebound-Verhältnis am eigenen Ulmer Korb. Und das kann eigentlich nicht sein. Das ist fast jeder zweite, ja nicht ganz, einer von drei Rebounds wird dann zugunsten von Chemnitz gehen. Und das ist einfach viel zu viel. Das ist eins der Riesenprobleme, das die Ulmer aktuell haben. In der Rebound-Statistik sind sie auf Platz 9 insgesamt. Bei den Offensiv-Rebounds aber sind sie drittletzter. Also auch selbst am Offensiv-Rebound zu arbeiten, auch das ist ein ganz großes Problem bei den Ulmern, um dann eben zweite Chancen zu bekommen. In diesem Spiel waren es 18 Punkte durch Second Chance Points. Aber insgesamt ist einfach der Rebound ein monströs großes Problem, das die Ulmer haben und bisher nicht in den Griff bekommen. Karim Jallo hat 12 Rebounds geholt. Ansonsten überschaubar, was der Rest so mitgebracht hat. Ich glaube, dass bei den Ulmern definitiv noch nachgelegt werden muss, einfach auf den großen Positionen, um das irgendwie in den Griff zu bekommen. Bisher finde ich, ist das die größte Baustelle.
Ja, das sehe ich auch so. Auch wenn mit Matt Mobley ein Außenspieler gegangen ist, sehe ich eigentlich den größeren Bedarf noch auf der großen Position. Ja, Philipp Herkenhoff ist noch verletzt, aber der ist jetzt auch nicht der Mega-Rebounder Sagaba Konaté, der ja so als Brecher angekündigt wurde an den Brettern, funktioniert bislang auch noch nicht so. Devin Robinson, auch ein großes Spieler, aber auch kein guter Rebounder. Also ich sehe da auch wirklich Bedarf auf der großen Position, dass Ulm dort nochmal nachlegt. Ob es dann noch einen zusätzlichen Scorer gibt auf der kleineren Position, das werden wir sehen. Ich würde den aktuell größten Bedarf, wie du, tatsächlich auch unter den Körben sehen.
Ja, vor allem, weil du auch gesehen hast, wenn du einem Tommy Kleppeis mehr Würfe gibst, mehr Chancen gibst, sich selbst zu verwirklichen, dann liefert der dir auch. Der ist so ein, ich finde, der ist fast so ein bisschen verkannter Scorer. Ja, man weiß, der hat einen guten Wurf und der kann ganz gut scoren und so, aber es wird ihm nicht die Hauptscoring-Last zugetraut. Und ich glaube, dass er ja einer von den zwei, drei Hauptscorern bei den Ulmern sein kann, wenn du ihm eben die Möglichkeiten dafür gibst, wenn er seine 10, 15 Würfe nehmen darf. Das hat er in dem Spiel gemacht, weil eben auch beispielsweise Matt Mobley nicht mehr mit dabei ist. 6 von 10 aus dem Feld geworfen. Dazu noch 3 Freiwürfe, 4 von 7 von der Dreierlinie. Das sind natürlich keine Quoten, die der die ganze Saison überschießen wird, von knapp 60%. Aber alles in allem ist er einer, der wirklich scoren kann, der dich offensiv tragen kann. Also ob du danach verpflichten musst, weiß ich gar nicht so genau. Das finde ich gar nicht so verkehrt, vor allem wenn du jetzt auch noch einen durchstartenden Iago dos Santos dabei hast, der auch scoren kann aus dem Guard-Bereich. Ich sehe tatsächlich das große Problem bei den Ulmern aktuell unter den Brettern. Mal gucken, ob sie es behoben kriegen. Vielleicht mit dem Personal, das da ist, vielleicht aber auch mit Neuverpflichtungen. Vielleicht auch da das Transferkarussell. Wir werden sehen. Bei den Chemnitzern auf jeden Fall Comeback-Sieg, ganz, ganz wichtig. Auch für Selbstbewusstsein hat man dann auch bei Nelson Weidemann auf Twitter gesehen. Da ist er, glaube ich, auch nochmal mit einem Adrenalinschub rausgegangen. Die Chemnitzer jetzt also ganz ordentlich unterwegs. 2-2 stehen die nach 4 Spielen, nach dem Auftakt mit Corona und allem drum und dran. Darf man das, glaube ich, nicht unterschätzen, wie wichtig dieser Sieg da für sie war vor der Länderspielpause in Ulm nach Overtime. Die Ulmer, vielleicht können wir da auch demnächst mal mit irgendjemandem sprechen. Können wir eigentlich mal ein Interview ausmachen nach der Länderspielpause, dass wir da mal so ein bisschen tiefer reingucken, wie denn da aktuell so der Stand ist. Die stehen jetzt bei 1 zu 5 nach 6 Spieltagen.
Ja, Stucky, dann aber jetzt wirklich so richtig
Jetzt richtiger
rein
Ryan
in
in den
den Drill.
Two-Minute-Drill. Yeah.
Rein in den Drill mit Göttingen gegen Würzburg. Ja, die BG Göttingen gewinnt zu Hause 82 zu 74 gegen Würzburg. Ja, und die Story des Spiels ist schnell erzählt. Das hat auch Sascha Filipowski, der Würzburger Head Coach, getan. Na, wenn du 10 Dreier weniger triffst als der Gegner und zusätzlich noch 11 Freiwürfe liegen lässt, dann wird's schwer. Dann ist es sogar verwunderlich, dass du nur mit 8 Punkten verlierst. Die Würzburger werfen 3 von 13 von außen und 13 von 24 Freiwürfen. Zum Vergleich, Göttingen 13 von 27 macht 48% Dreier und 13 von 14 Freiwürfe 93%. Das war der Unterschied. Angeführt die BG Göttingen mal wieder von einem sehr, sehr starken Till Pape. 22 Punkte. Wieder Topscorer. Javon Bass legt 19 auf. Das Duo, ja, ging voran für die BG auf Seiten der Würzburger. Cam Hunt, Topscorer mit 19 Punkten. Ja, die Würzburger gefallen mir eigentlich ganz gut, aber sie verpassen es ein bisschen, die Spiele zuzumachen. Da zollen sie vielleicht ihrer Unerfahrenheit ein bisschen Tribut. Da haben sie noch Luft nach oben, aber ganz grundsätzlich die Ausrichtung, glaube ich, geht in die richtige Richtung. Wie gesagt, Göttingen gewinnt das Heimspiel 82-74 gegen die Würzburg Baskets.
Wenn ich da noch was nachschieben darf, was ich aufgeschnappt habe, es war Till Papes Career High übrigens, dass er da geliefert hat.
Ja, der hat generell eine ganz career-highige Saison. Also unser Interviewpartner von vor 2 Wochen, meine ich, ja, spielt echt konstant. Also mit der konstanteste deutsche Spieler der Liga. Hut ab.
Ja, vielleicht sprechen wir ja auch über ihn mal irgendwann in der Tissot Overtime mit der Nationalmannschaft. Dieses Mal nicht, das kann ich schon mal spoilern. Wir gehen weiter, machen mit den MHP-Riesen Ludwigsburg gegen Hamburg weiter. Die MHP-Riesen machen 103 Punkte und gewinnen gegen die Veolia Towers Hamburg 103 zu 92. Ein Start-Zielsieg, keine einzige Führung für die Hamburger im Süden Deutschlands. Ja, Ludwigsburg mit einer durch und durch ordentlichen Leistung. Waren sehr viele Fouls, die in diesem Spiel gepfiffen wurden. 54 an der Zahl, das ist wirklich eine exorbitant hohe Anzahl. Deswegen der Spielfluss immer wieder sehr eingeschränkt nur. Und entsprechend, ja, war es jetzt nicht immer das attraktivste Spiel. Übrigens vor ausverkauftem Haus in Ludwigsburg. Wir hatten es neulich erstmal wieder drüber. Über die Zuschauersituation in der Liga insgesamt. In Ludwigsburg war das besonders schlecht, dieses Mal also ausverkauftes Haus da gegen Hamburg am Sonntag. War auch das Homecoming von Wobo, der mit 14 Punkten in 20 Minuten durchaus eine gute Partie ablieferte, 8 Rebounds dazu, aber er konnte halt seinen Hamburg Towers schlussendlich auch nicht helfen. Ludwigsburg. Prentice Hubb mal wieder mit einem klasse Spiel, hat es am Schluss heimgeholt mit 26 Punkten. Der ist so ein bisschen der vielleicht kommende Jonah Radebeau, Jalen Smith, auch mit dem Tryout-Vertrag ausgestattet gewesen zu Beginn der Saison. Man war sich da nicht so ganz sicher und dann bisher voll überzeugen können. Jonathan Dunn noch mit 16 obendrauf und Jeff Robertson hat auch noch 14 obendrauf gelegt. Insgesamt die Ludwigsburger mit ja, richtig gutem Spiel, insgesamt auch siegreich. 73 Field Goal Versuche auch hier bei den Ludwigsburgern, das unterstützt durch 21 Assists, also die Ludwigsburger mit einer guten Leistung mal wieder. Wieder wenig Turnover, nur 10 Stück und entsprechend der Sieg dann gegen Hamburg. Bei denen war übrigens Sigar Samar bester Spieler, 18 Punkte hat der aufgelegt. Von daher eine richtig gute Leistung abgeliefert. Kendall McCollum übrigens nur mit 7 Punkten, von denen die Hamburger ja sehr abhängig sind. Der hat kein gutes Spiel gemacht. Plus-Minus-Wert von minus 14. Entsprechend ja, seine Mannschaft dann unterlegen gewesen. Noch kurz zur Einordnung. Ludwigsburg jetzt auf Platz 4 mit 5 Siegen und einer Niederlage. Die Hamburg Towers mit 4 Siegen und 2 Niederlagen.
Ja, dann kommen wir zum wahrscheinlich eindeutigsten Spiel des Spieltags, nämlich die Telekom Baskets Bonn zu Hause gegen die MLP Academics Heidelberg. Ja, du hast den Start-Zielsieg gerade kommentiert, Stacky. Ich setze da noch einen drauf. Bonn dominiert von der ersten Sekunde an, gewinnt 98 zu 65 gegen, ja, chancenlose Heidelberger. Ich glaube, das können wir so deutlich sagen. Schon das erste Viertel 30 zu 13. Da war da die Messe eigentlich schon gelesen. Die Bonner, ja, mit einer starken Teamleistung, breit verteilte Minuten insgesamt. 7 Spieler zweistellig gescored. TJ Shorts mit 11 und 11 ein Double-Double aufgelegt. Genauso wie Leon Kratzer, der 10 und 10 auflegt. Ja, die Bonner waren nicht gefordert von den Heidelbergern, bei denen sich eigentlich nur Eric Washington so richtig dagegen gestemmt hat. 18 Punkte, 4 Assists, aber auch 5 Ballverluste. Da war nichts zu holen für die Heidelberger. Es ging beim Rebounding los, es hörte bei den Trefferquoten auf. Bonn in allen statistischen Belangen überlegen, spielerisch überlegen und bleibt ungeschlagen in der Liga an der Tabellenspitze.
Jo, und dann zum Abschluss noch Oldenburg in Frankfurt mit 77 zu 70 erfolgreich gewesen. Oldenburg hat's ganz gut gemacht, länger geführt. Die Frankfurter haben sich dann nochmal richtig zurückgefightet über einen 11 zu 0 Lauf auf 61 zu 61, um dann am Schluss das Spiel so ein bisschen billig herzuschenken. War wirklich, ich hätte es den Frankfurtern gewünscht, die haben so wirklich eine tolle Aufholjagd geliefert. Und gezeigt, dass sie wirklich auch, dass sie Basketball spielen können. Und zum Schluss das Spiel einfach hergeschenkt, aus meiner Sicht. Erstmal Dwayne Russell, der Oldenburg das Spiel gewinnt. Und zweitens dann die Frankfurter in der entscheidenden Phase mit ein, zwei Turnovern, die in der Phase einfach überhaupt nicht passieren dürfen. Und dann hat es eine gute Mannschaft, eine gute Oldenburger Mannschaft halt am Schluss heimgeholt. Wie gesagt, angeführt von Dwayne Russell, der mit 18 Punkten Plus-Minus-Wert von plus 13 das Ding am Schluss nach Hause geholt hat. Bei den Frankfurtern hat mir Matt Harms richtig gut gefallen. Auch wenn dessen Statistiken gar nicht so überzeugend sind, hat er trotzdem in 25 Minuten plus 17 gemacht bei einer 7-Punkte-Niederlage. Das musste er erstmal schaffen. Also der hat wirklich eine gute Leistung abgeliefert, hat mir da gefallen. Fand es auch spannend, dass der Coach dann durchaus mit Martinas Geben und Matt Harms beiden auf dem Spielfeld gespielt hat, um da sehr viel Größe zu haben. Also das war echt interessant, wie sich da auch die Coaches duelliert haben. Am Schluss gewinnt Petro Kajes dieses Duell mit 77 zu 70. Hätte, wie gesagt, auch auf die Frankfurter Seite kippen können. Die haben aber leider nach diesem Run nichts mehr nachlegen können. So bleiben die Frankfurter bei einem Saisonsieg aus 6 Spielen auf Platz 17 aktuell und die EWE Baskets Oldenburg bei 4-2 auf Platz 6. So, das war der, ich glaube, 6. Spieltag. Ja, genau, der 6. Spieltag. Und jetzt haben wir natürlich die Starting Five des 6. Spieltages. Du hast vorhin schon mal Jaren Lewis so richtig schön angepriesen, welche Statistiken er alles abgeliefert hat. Ist er dabei? Fang nochmal vielleicht beim Point Guard an, Robert.
Ja, also Point Guard spielt er nicht.
Ja, das
aber
dachte
er
ich
ist,
mir.
Aber er ist dabei. Nein, Jaren Lewis ist natürlich dabei. Auf der Point Guard Position gehe ich aber mit dem von dir eben angesprochenen Prentice Hub aus Ludwigsburg. Der hat nämlich zusätzlich zu seinen 26 Punkten, für die er relativ viele Würfe gebraucht hat, das muss man auch erwähnen, 13 Assists aufgelegt. Und das, glaube ich, zeigt schon, dass er sich so ein bisschen zum Dreh- und Angelpunkt im Ludwigsburger Spiel entwickelt. Und ja, dazu 4 Rebounds noch, 26 Punkte, 13 Assists. Das ist schon sehr dominant. Er könnte einer der Schlüsselspieler für die nächsten Wochen, Monate, für die ganze Saison werden in Ludwigsburg. Auf der Shooting Guard Position gehe ich mit Wes Clark, der nach Neuverpflichtung von den Niners Chemnitz, der gespielt hat, als wär er nie weg gewesen. 17 Punkte, 9 Assists, 26er Effektivitätswert. Das in einem Overtime-Sieg, das verdient auf jeden Fall eine Nominierung. Und einen Spieler, den haben wir komplett außen vor gelassen bisher bei all unseren Analysen, Stacki, nämlich auf der 3 von Brose Bamberg.
Oh ja.
Kevin Wohlrad. Kevin Wohlrad ist so richtig mal einen Schritt nach vorne gegangen, hat Verantwortung aufgeladen, super Quoten geworfen, 17 Punkte, 7 Rebounds. Das war ja sein Breakout-Spiel für Brose Bamberg, würde ich sagen.
Ja, gehe ich mit. Hat mir auch sehr gut gefallen.
Ja, und ich glaube, er war mit so der Schlüsselspieler, dass es für Bamberg eben gut gelaufen ist. Weil er hat auch in engen Situationen immer mal wieder einen reingelegt, als die Bamberger vielleicht begonnen hätten zu wackeln. Also Kevin Wohlrad, der Starter auf der 3. Über Jaren Lewis, der muss ein bisschen auf die 4 ausweichen. Aber wer 32, 10 und 4 auflegt, der kann das auch in jedem Fall managen. 42er Effektivität, ja, das war gegen den MBC eine Gala-Vorstellung. Und auf der Center-Position gehe ich mit Freddy Gillespie von den Bayern, der 10 Punkte und 12 Rebounds auflegt, ein Double-Double. Und vor allem defensiv der Anker war, der er sein muss für die Bayern. Weil offensiv ist er noch sehr, sehr roh. Aber defensiv, was er da im dritten Viertel gespielt hat, da war für Mehdi kein Durchkommen und das lag zu ganz, ganz großen Teilen an Freddie Gillespie. Also sein Plus-Minus-Wert von plus 18, der kommt nicht von ungefähr. Daher der Starting Center des sechsten Spieltags neben Jaren Lewis, Kevin Wohlrad, Wes Club, Wes Clark und Prentice Hubb auf der 1.
Ist aber auch schwierig. Also das ist unsere Starting Five für diese Woche. Und dann haben wir wie immer für euch die Tissot Overtime, wo wir ein Thema besprechen, das es aktuell zu besprechen gilt. Und Robert, beim Blick nach vorne sehen wir Länderspielfenster. Und deswegen wollen wir jetzt natürlich über die deutsche Nationalmannschaft sprechen in diesem Länderspielfenster. Worum geht's? Als allererstes, es ist immer noch Qualifikation für die WM 2023 auf den Philippinen, in Indonesien und Japan. Diese drei Länder veranstalten diese zusammen. Deutschland ist in der Vorrunde weitergekommen, ist jetzt in der Zwischenrunde und steht dort mit 7:1. Bedeutet also auch, dass sie am kommenden Freitag im Heimspiel in der Brose Arena in Bamberg gegen Finnland mit einem Sieg bereits vorzeitig für die Weltmeisterschaft qualifiziert wäre.
So sieht's aus. Es gilt gegen die Finnen, du hast es angesprochen. Die Finnen sind bereits qualifiziert, die stehen auch bei 7:1, aber da sind keinerlei Konstellationen mehr möglich, dass die noch rausfallen. Deutschland braucht noch einen Sieg aus den verbleibenden 4 Spielen, um sich zu qualifizieren. Ich denke, das sollte kein Problem darstellen. Man kann davon ausgehen, dass es hoffentlich gegen die Finnen am Freitag schon klappt. Ansonsten haben wir ja noch ein Spiel in petto. Da gastiert man in Koper bei den Slowenen. Und wenn man einen Kader der Slowenen mal sich ansieht, dann stellt man fest, auch das ist eigentlich ein Spiel, das die deutsche Mannschaft gewinnen muss.
Ja, natürlich kein Doncic mit dabei, kein Mike Tobi dabei, kein Prepelic mit dabei, keine Dragic mit dabei bei den Slowenen. Also auch die haben das Problem aus NBA- und Euroleague-Spielern, und die guten Spieler spielen nun mal alle in diesen Ligen. Die slowenische Liga ist nur bedingt gut aus Spielern dieser Liga und eben denen, die alles unter dem Eurocup spielen. Wird sich diese Mannschaft zusammen formen, und ich glaube, da ist Deutschland dann doch durchaus überlegen. Genauso übrigens auch bei den Finnen, die natürlich auch ohne Lauri Markkanen spielen, ohne Petteri Koponen, der ohnehin seine Karriere beendet hat, ohne Sean Huff, auch der hat seine Karriere beendet. Also alle die, die man so kennt, die auch mal besser gezockt haben, sind da nicht mit dabei. Also von daher die Deutschen da mit 2 Chancen, sich zu qualifizieren. Ansonsten gibt es dann im kommenden Jahr nochmal ein Fenster. Da geht es gegen Schweden und nochmal gegen Finnland. Ein Sieg, wie gesagt, reicht, um sich dann sicher zu qualifizieren für die WM 2023 in Ostasien. Lass uns noch kurz über die Nominierungen / Nachnominierungen sprechen. Denn es gab da ja zwei. Der doppelte Lukas.
Ja, wir haben ja letzte Woche in der Overtime schon über die erste Nominierung gesprochen, wen Gordy Herbert ausgewählt hat. Jetzt hat er nachnominiert, da Dominik Lockhart doch nicht zur Verfügung steht und er hat für Lockhart 2 Spieler nachnominiert, nämlich Lukas Meißner und Lukas Wank. Ja, ich glaube, Lukas Meißner hat es absolut verdient, spielt eine herausragende Saison in Hamburg und Lukas Wank kennt die Nationalmannschaft. Das, glaube ich, sind nachvollziehbare Nachnominierungen.
Ja, denke ich auch. Und lass uns daraus gleich auf 2 verschiedenen Pfaden kurz wandern. Zum einen, Dominik Lockhart hat jetzt für Chemnitz gespielt, also an der Verletzung liegt es nicht, dass er nicht dabei ist, dass er nicht zur Verfügung steht. Offiziell ist, glaube ich, nichts bekannt, warum das da nicht geklappt hat. Ich kann mir vorstellen, oder weiß ich nicht, wenn ich mich jetzt da in diese Situation reinversetzen würde, würde ich vielleicht auch eher diese 2 Wochen Pause erstmal kurz nehmen, um mich dann auf die Saison weiter zu konzentrieren, weil es höchstwahrscheinlich aus Dominik Lockharts Sicht auch für die WM 2023 nicht reicht. Da muss man dann, glaube ich, so gucken, was ist für mich das Beste, oder?
Ja, gut möglich. Wir kennen die Hintergründe hier nicht im Detail. Was ich generell spannend finde, ist, dass Gordy Herbert 2 Spieler
Exakt, das war
nachnominiert hat.
nämlich der zweite Weg,
Für
auf den ich
einen.
wandern wollte.
Und dann könnten wir die Brücke wieder schlagen zum Beginn unserer Folge. Vielleicht hat das ja auch was mit der Personalie Nils Giffey zu tun, weil sollte der ja jetzt in der kommenden Woche bei den Bayern aufschlagen, die spielen ja wiederum in der Euroleague, haben eben keine Länderspielpause, dann könnte es ja theoretisch sein, dass Nils Giffey eben vielleicht doch nicht für die Nationalmannschaft zur Verfügung stehen kann und somit die zweite Nachnominierung damit zusammenhängt. Reine Interpretationssache wäre ein denkbares Muster. Vielleicht spielt Giffey aber auch diese Länderspiele und stößt danach erst nach München. Das werden wir sehen, aber das würde zumindest von der Logik her Sinn ergeben.
Wäre ja auf jeden Fall schon mal ein ganz schöner Kracher, wenn er in seinem Debütspiel direkt mal auf Alba trifft.
Das sollte
Das wäre
im
so eine Geschichte,
Debütspiel
genau.
aber nicht passieren. Also das, was ich so höre, wird, es steht das Berlin-Spiel noch nicht zur Debatte, aber irgendwann wird der Moment kommen, weil es ist ja nicht auszuschließen, dass sich die Mannschaften Bayern München und Alba Berlin im Laufe der Saison doch nochmal wieder treffen.
Ja. Gut, dass wir da auch kurz bei der Euroleague vorbeigucken, gerade thematisch, weil das auch mit der Nationalmannschaft zusammenhängt und da gibt es so erste ganz leichte Anzeichen eines Dialoges zwischen der FIBA und der Euroleague, die wir jetzt gerade in diesem Nationalmannschaftsfenster feststellen können. Und das eine hat mit dem deutschen Spiel zu tun. Deutschland gegen Finnland wurde auf den Freitag terminiert, nicht auf den Donnerstag. Da ist die FIBA der Euroleague entgegengekommen, um eben auf diesem deutschen Spiel zwischen Bayern und Alba in der Euroleague den Fokus richten zu können am Donnerstagabend, um dann am Freitag Deutschland gegen Finnland in der Nationalmannschaft zeigen zu können oder spielen zu können. Das ist also die Geste von der FIBA, der Euroleague da entgegenzukommen. Andersrum kommt die Euroleague aber auch der FIBA entgegen, Robert.
Ja, jein, Stacki. Ich finde, entgegenkommen, ja, man hält sich gegenseitig die Termine frei, sorgt aber nicht dafür, dass die Euroleague-Spieler dann in den Länderspielen spielen. Also es ist so für mich so ein Wackelkompromiss ein bisschen. Es ist ein Anfang, ja. Ob es wirklich der Startpunkt einer Wende ist im europäischen Basketball, ja, das wage ich dann doch eher zu bezweifeln.
Schauen wir mal, schauen wir mal. Ich bin da gar nicht so, also ich weiß auch, was da passiert ist und ich weiß auch, dass da die Gesprächsbereitschaft nicht da war und das wirklich bis hin zur fast Katastrophe führt, dass dann da beispielsweise Deutschland gegen Finnland am gleichen Tag spielt wie Alba gegen Bayern, dass quasi da diese Konkurrenzsituation herrscht. Und ich weiß auch, dass es um wirtschaftliche Dinge geht bei dem Ganzen, das ist mir durchaus bewusst. Und trotzdem gibt es die Hoffnung, gerade durch den neuen Euroleague-Präsidenten vielleicht, dass sich da die ein oder andere Annäherung gibt, dass man sich da versucht, irgendwie das Ganze ein bisschen zu entspannen und für den Basketball zu entscheiden. Es geht ja gar nicht darum, was der Stucky will, sondern es geht ja darum, eine für den Basketball sinnreiche Entscheidung zu treffen. Und das ist einfach ein Dialog. Und ich finde, ein erstes Entgegenkommen von beiden Seiten ist hier durchaus zu erkennen. Und das sollte man auch als solches interpretieren und dadurch vielleicht auch Hoffnung schöpfen für die Zukunft.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Der Dialog und Euroleague ist ja auch so ein Thema, Stacki. Gab es ja auch das Thema Dubai, Final Four, Mannschaften Dubai und so weiter und so weiter. Aber
Ja,
gut, das soll
können
unseren
wir mal
Rahmen
ausführlicher
nicht sprengen.
thematisieren.
Ja. Wenn es da mehr Details gibt, wir werden auch das Thema verfolgen. Aber jetzt in der kommenden Woche, Donnerstag, Bayern zu Gast in Berlin, Freitag Länderspiel. Ja, was will man mehr?
Ja, und das Transferkarussell, das wird sich jetzt noch in dieser Länderspielpause, glaube ich, noch ein bisschen schneller drehen. Der Blick geht da durchaus nach Bamberg und auch an andere Stationen. Ich glaube, das ist so ein erster Zeitpunkt zum Reflektieren, was bisher so lief und was nicht. Wir sind gespannt drauf, halten euch natürlich auf dem Laufenden, sagen eine sportliche Basketballwoche, guckt ganz viel und dann hören wir uns am kommenden Wochenende wieder, dann, wenn wir gesehen haben, wie Team Deutschland gespielt hat. Die spielen am 11. November, am Freitag. Ah, guck mal, Robert. Und am Montag, 14. November. Ich würde sagen, das Slowenien-Spiel nehmen wir noch mit und melden uns dann nicht zum gewohnten Zeitpunkt, sondern erst nach dem Slowenien-Spiel.
Ja, das würde durchaus Sinn ergeben und genauso machen wir das.
Super, also ihr hört von uns. Bis dahin, bleibt sportlich. Ciao, ciao.